Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Friede Gottes sei mit euch. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde, und herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der St. Andreaskirche. Herzlich willkommen, wo und wie auch immer Sie den Gottesdienst jetzt mit uns feiern. Ob hier direkt vor Ort in der Kirche, ob nebenan im Wohnheim durch die Übertragungsanlage oder später die Aufzeichnung hören, die Audiodatei auf unserer Homepage. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Und danke auch an alle, die diesen Gottesdienst mit vorbereitet haben, die beteiligt sind und mitwirken. Ich wünsche uns einen frohmachenden Sonntag und einen gesegneten Gottesdienst. Der Wochenspruch zum Sonntag heute, zum achten Sonntag nach Trinitatis, ist dem Epheserbrief entnommen: Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Was für eine Hoffnungsperspektive. Amen. Barmherziger Gott, wir sind gerne zu dir gekommen heute Morgen, um jetzt mit dir und vor dir Gottesdienst zu feiern. Noch immer bringen wir die traurigen, schrecklichen Bilder mit, die Ereignisse, Überschwemmungen und Verwüstungen, welche Traurigkeit und was für ein Leid. Und doch, du hast die Hoffnungsperspektive in unser Leben gegeben, wandelt als Kinder des Lichts. Du bereitest uns in unserem Leben so viel Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Gütig. Wir aber sind allzu oft verbittert, verbiestert und verbissen. Gerecht. Wir sind aber allzu leicht selbstgerecht oder viel zu streng mit uns und vor allem mit den anderen. Wahrhaftig, wir ducken uns viel zu schnell weg. Wir machen uns einen schlanken Fuß und nehmen den leichten, den schnellen Weg. Wir gehen all dem aus dem Weg, wo uns Anforderungen erwarten oder Herausforderungen. Und manchmal wieder machen wir es uns viel zu schwer. So hoffen wir heute Morgen, guter Gott, ganz besonders auf dein Licht, dass wir die Frucht des Lichts, die Frucht des Glaubens schon mitten hier auf Erden in unserem Leben erfahren dürfen, dass du uns reich beschenkst und uns glücklich machst mit Güte, mit Gerechtigkeit und Wahrheit. So bitten wir dich auch heute Morgen wieder um dein Erbarmen und rufen dich an um deine Barmherzigkeit. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Thank you. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn Zebaoth. Jesus Christus, du hast deine Gemeinde berufen, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Wir bitten dich, wecke uns auf aus aller Trägheit und mach uns bereit, dir zu dienen mit unserem gesamten Leben und so deinen Namen zu bezeugen. Und dein Licht in das Dunkel der Welt zu tragen. Du lebst und regierst mit dem Vater und dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Epistel steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus im 5. Kapitel. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie viel mehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.
Thank you.
Das Evangelium steht bei Matthäus im 5. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Am 8. Sonntag nach Trinitatis hören wir in diesem Jahr auf Verse aus dem 1. Korintherbrief im 6. Kapitel. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige noch Gottesdiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Und wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Amen. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Liebe Gemeinde, an dem Gedanken bleiben meine Gedanken hängen. Gott wird uns auferwecken. So schön und so schlicht lässt sich christlicher Glaube, christliches Vertrauen zusammenfassen. Gott wird uns auferwecken durch seine Kraft. Das ist dem Apostel Paulus von Anbeginn an so wichtig. Und das hat er uns so deutlich ins Stammbuch geschrieben. Das ist die Grundlage christlichen Glaubens, die Grundlage unseres Lebens. Gott wird uns auferwecken. Das soll auch die Grundlage sein all unseres Nachdenkens heute Morgen. Denn ohne diese Voraussetzung, ohne diese Gewissheit wird uns nichts gelingen, kann nichts glücken. Die Verheißung für die Menschen damals in Korinth und für uns heute ist, dass Gott uns das Leben schenkt. Das Leben hier auf Erden, das Leben dann in seiner Ewigkeit. Und dazu wird uns Gott auferwecken durch seine Kraft, nicht durch unser Verdienst, nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Erfolge, nicht weil wir so viel erreicht haben und nicht weil wir so gut dastehen würden. Nicht deswegen. Oder noch deutlicher gesagt, obwohl uns das alles eben nicht glückt und allzu meist nicht gelingt, wird Gott uns auferwecken. Durch seine Kraft, durch seine Gnade, durch seine Liebe. Das mag auch der Trost, die Hoffnung gewesen sein für die Menschen damals in Korinth. Paulus schont sie ja nicht. Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben und Kinderschänder, Diebe, Habgierige, Trunkenbolde, Lästerer und Räuber. So sind, so sagt es Paulus, einige, wenn nicht sogar die allermeisten, aus der damaligen Gemeinde gewesen. Und dabei spielt es nun, denke ich, kaum eine Rolle, ob diese Aufzählung damals eine gängige Liste war, die den Menschen schon allzu vertraut war, oder ob es das ganz Persönliche ist, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Auf jeden Fall hat er sich offenbar umgeschaut, damals in der Gemeinde und in der Stadt Korinth. Und da hat es vieles gegeben, was ihm nicht gefallen hat. Wandelt als Kinder des Lichts. So klingt in uns noch der Wochenspruch, der Zuruf aus dem Epheserbrief wie eine Überschrift über diesen Sonntag, über unser ganzes Leben. Wandelt als Kinder des Lichts. Um unseren Lebenswandel also geht es heute. Und da hat der Apostel einen sehr klaren und auch harten Blick auf seine Zeit und auf seine Gegenwart. Schonungslos schaut er hier auf das wahre Leben. Er nennt die Missstände beim Namen und redet nicht drumherum. Es war wohl viel los damals in Korinth, in dieser pulsierenden Hafenstadt. Paulus nennt, was ihm auffällt, was ihm missfällt, beim Namen. Kritik und Vorwürfe sind es. Beleidigungen, könnte man sogar sagen. Und doch tut es gut, sie an sich herankommen zu lassen, damals wie heute. Jetzt bloß nicht abwiegeln und nicht wieder wegschieben. Betrifft mich nicht, geht mich nichts an, zu denen gehöre ich nicht. Schon gar nicht über die von damals in Korinth lächeln oder gar sich erheben von oben herab. Was müssen das damals dort in der Hafenstadt Korinth für schlimme, schlechte Menschen gewesen sein? Wer jetzt meint, das alles hätte mit ihm und mit uns heute, mit seinem wohlanständigen, bürgerlichen Leben im schönen Lübbecke nichts zu tun, den muss ich enttäuschen. Die MeToo-Debatte hat doch uns einen ersten, erschreckenden, kleinen Einblick gegeben in das, was da so los ist in unserer Zeit. Die Missstände einer ganzen Branche erahnen lassen. Film, Fernsehen, Unterhaltungsindustrie. Und wenn man nicht nur aus sportlichem Interesse die vergangenen Wochen beobachtet hat, die EM zum Beispiel, da konnte man schon den Eindruck erwinnen, dass auch im organisierten Sport, im Profisport, noch längst nicht überall all das selbstverständlich ist, was uns im Jahr 2021 doch zutiefst vertraut, geläufig und ganz selbstverständlich sein sollte, an Offenheit, Vielfalt und Respekt. Wer jetzt meint, das, wovon Paulus hier schreibt, unzüchtige Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Räuber, Habgierige, Trunkbolde, Lästerer, das habe mit uns nichts zu tun. Wir fangen doch jetzt gerade erst an zu erahnen, welche dunkle, finstere Seite es da gibt an Kindesmissbrauch in Kirche, in den Vereinen, in der Jugendarbeit, in der Schule. Und dann immer wieder auch die sexualisierte Gewalt, die uns alltäglich umgibt. Alles ist verfügbar, jederzeit abrufbar, im Internet, auf meinem Smartphone. Pornografie, allüberall. Also, wer jetzt denkt, das war nur ein Thema damals, der täuscht sich und betrügt sich. Paulus schaut sehr genau hin. Und was hatte er nicht alles damals zu entdecken und wovor scheute und schreckte er zurück in dieser pulsierenden Hafenstadt, quirlig und quick lebendig, an Konsum, an Luxus und an Lebenslust, an Lifestyle gab es da wohl eine Menge zu entdecken. So eine Hafenstadt, die hat eben viel aufzuweisen. Es gab aber eben nicht nur die sündige Rote Meile, sondern es gab gerade, vielleicht nur in Korinth, auch die Tempelprostitution. Bis zu 1000 Priesterinnen sollen dort gearbeitet haben. Die Verführung war allgegenwärtig und die Verlockung auch. Und insbesondere wer damals als Mann zu der besser gestellten Oberschicht in Korinth gehörte, der konnte sich wohl eine Menge erlauben und manches leisten. Paulus erschrickt, wenn er sich in Korinth umsieht, in dieser in manchem Viertel eben doch auch sehr reichen Stadt, mit seinen prächtigen Bauten, den prunkvollen Denkmälern vom Kaiser Augustus und von den vielen Statuen auch der Göttinnen, ganz gleich, ob sie Venus genannt werden oder Aphrodite, meist nur leicht bekleidet. Das sieht Paulus, wenn er sich in Korinth umschaut. Er möchte unseren Blick aber ganz anders lenken. Paulus geht es um ein angemessenes Verhalten als Christenmenschen. Mittelpunkt, Dreh- und Angelpunkt soll Jesus Christus sein. Alle Bereiche unseres Lebens sollen von ihm her bestimmt und durchdrungen sein. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Auf Jesus Christus. Auch unser Körper, unsere Leiblichkeit. Dabei ist der Apostel Paulus sehr tief in seiner jüdischen Tradition verwurzelt. Er kennt die Heilige Schrift und eben auch das Lied der Lieder, das wir in unserem Alten Testament kennen, als das hohe Lied der Liebe. Ein Buch, das die Liebe, die Zuneigung und Zärtlichkeit, die Körperlichkeit, die Sexualität besingt. Besingt in sehr anrührenden, behutsamen, ja poetisch-erotischen Worten. Was für ein krasser Gegensatz zu der Hektik und Betriebsamkeit, zu der Geschäftemacherei damals in Korinth, Rausch und Zügellosigkeit, Ausschweifung, Übertreibungen, Gier und Maßlosigkeit. An allen Ecken und Enden war die schnelle Lust zu haben, allzeit verfügbar. Immer käuflich. Überall in der Stadt die Darstellungen der menschlichen Körper natürlich idealisiert, verführerisch, aufreizend, kaum bekleidet. Der Körper wurde zur Schau gestellt, der Leib wurde zum Objekt degradiert. Vielfach. Paulus schaut sich um und ist angewidert von all dem, was er da sieht, von dem Hafenbezirk und von der Tempelprostitution. Und ein ganz neues Bild entwirft er für die Menschen damals. Dein Körper, dein Leib ist etwas Wertvolles, Einmaliges, Besonderes, ein Tempel des Heiligen Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes. So drückt Paulus Bedeutung aus und Wertschätzung. Achte dich nicht gering und wirf deinen Körper nicht weg. Lass dich nicht gehen, pflege und schone dich. Aber guck immer und stets auf das, was wirklich wichtig ist, was dich und die Lieben an deiner Seite weiterbringt und was dir wirklich Befriedigung verschafft, inneren Frieden und nicht nur schnelle Zufriedenheit. All das ist übrigens weit entfernt von den beiden Extremen, zwischen denen wir Menschen offenbar immer so schnell hin und her springen. Einem übertriebenen Körperkult einerseits und einer strikten Leibfeindlichkeit andererseits. Paulus provoziert und irritiert, er lässt aufhorchen, damals wie heute. Unser Körper ist der Wirkungsort des Heiligen Geistes. Wir dürfen Gottes Ebenbild sein. Unser Körper, oft unvollkommen, beeinträchtigt, verletzlich, schwerfällig, krank. So ist unser Körper würdig, Gottes Gegenwart und Wirkmächtigkeit wiederzuspiegeln und darzustellen. Nicht der gemeißelte Körper in Marmor, nicht die vergoldete Statue mit ihren Idealmaßen und ihrer makellosen Schönheit, ganz der Vorstellungen des Geschmacks, der Wirklichkeit damals, dem Wunschbild ihrer Zeit entsprechend, sondern wir, du und ich, wie Gott uns geschaffen hat und uns das Leben geprägt hat. Wir sind Wirkstätte des Heiligen Geistes. Unser Körper ist wichtig und wertvoll, ob jung oder alt, ob krank oder fit, ob gebrechlich oder durchtrainiert. Wir leben zur Ehre Gottes, hoffentlich auch mit all unserem Tun und Lassen zu seinem Lobe. Damit widerspricht der Apostel Paulus, und damit möchte ich schließen, übrigens in höchst interessanter Weise, finde ich, der damaligen Vorstellung, die durch die antike Philosophie geprägt war. Wer sich da damals in Griechenland und später in Rom Gedanken machte über die Körperlichkeit des Menschen, da waren wohl die allermeisten Anhänger des sogenannten Leib-Seele-Dualismus. Also es war die Vorstellung, dass die Seele ja quasi wie gefangen ist im Körper. Der Körper wurde eher als eine Last gesehen, als ein Gefängnis. Vielleicht könnte man auch sagen, wie eine Wegwerfhülle, bedeutungslos. Was ich mit dem Körper mache, auf die Seele und auf die Reinheit der Seele käme es an. Dagegen fragt Paulus seine Gemeinde damals wie heute: Glaubt ihr wirklich, ihr könntet Gott beschränken, reduzieren, heraushalten aus so wichtigen Bereichen eures Lebens wie die Liebe und die Sexualität? Ihr könntet Gott zurückdrängen und außen vorhalten. Ihr könntet Gott eingrenzen auf Gedanken und Gefühle, auf Hehres und Heiliges, auf Edles und Frommes. Weit gefehlt. Gott ist gegenwärtig in allen Bereichen unseres Lebens. Nichts Menschliches, nichts, was zum Menschsein gehört, ist ihm fremd, ihm, der selber Mensch gewesen ist. Oder, wie ich so schön gelesen habe und es selbst niemals so treffend hätte ausdrücken können, nichts ist unter Gottes Würde, nur weil es unter unserer Gürtellinie ist. Verantwortungsvoller Umgang mit meinem Körper, mit meiner Sexualität. Weder Raubbau am Körper, Überforderung, schonungsloses Auspowern, Arbeiten bis zum Umfallen, Erfolgsdruck, Burnout, noch eitles Selbstverliebtsein, Fitnesswahn, Wellness, Lifestyle, Vergnügungssucht. Paulus möchte, dass wir bedächtig und behutsam mit uns umgehen, mit Leib und Seele. Unser Körper ist kein Gegenstand, mit dem wir gnadenlos machen können, was wir wollen, fast hätte ich gesagt, auf Teufel komm raus. Unser Körper ist eben auch, wie der Apostel schreibt, teuer erkauft und somit eine wertvolle Gabe Gottes. Ich möchte leben zur Ehre Gottes und zu seinem Lobe mit Leib und Seele, mit Seele und Leib. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns Gott ehren mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater.
Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug hier in der Kirche für Projekte für psychisch erkrankte Menschen 187,57 €. Am Ausgang haben wir für diakonische Aufgaben unserer Gemeinde gesammelt 93,78 €. Die heutige Kollekte umfasst wieder zwei Zwecke. Der wichtigste zunächst einmal für suchtkranke Menschen. Alkohol ist immer noch das Hauptproblem. In Nordrhein-Westfalen trinken über 4 Millionen Menschen zu viel Alkohol. Illegale Drogen und Medikamente zur Beruhigung oder Leistungssteigerung sowie die übermäßige Nutzung digitaler Medien sind weitere Facetten der Sucht. Betroffen davon sind nicht nur Einzelne, sondern immer die ganze Familie, Angehörige, Freunde, Arbeitskollegen und auch die Kirchengemeinde. Ganz besonders betroffen sind die Kinder aus suchtbelasteten Familien. Die Diakonie bietet gezielte Hilfe in Beratungsstellen, Fachkliniken und Krankenhäusern an. Wichtige erste Anlaufstelle sind dabei oft die vielen ehrenamtlichen suchtkranken Helfer in den Gruppen und Kontaktstellen des Blauen Kreuzes und der Freundeskreise. Der zweite Zweck dient diakonischen Aufgaben bei der Arbeit mit Gehörlosen.
Liebe Gemeinde, dass wir gleich noch im Anschluss an den Gottesdienst eingeladen sind, draußen auf dem Kirchplatz zu verweilen. Ein kleines Kirchcafé erwartet uns ebenso wie das gemeinsame Singen nach dem Gottesdienst draußen. Dazu lade ich herzlich ein. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit mitgebracht, dass wir noch so mit Plaudern und Erzählen beieinander stehen können. Und auch wenn die Sommerferienpause das öffentliche Leben und auch das Gemeindeleben immer noch ein bisschen prägen, auf einiges möchte ich gerne hinweisen und dazu einladen. Zum Beispiel, jeden Abend besteht hier in der Kirche von montags bis freitags um 18 Uhr einen kleinen Augenblick, sich Ruhe und Besinnung zu gönnen. Eine Abendandacht wird hier gefeiert. Montags bis freitags um 18 Uhr in der Kirche. Und ich lade alle, die mich kennen, wissen das, besonders gerne ein zum heutigen Konzert des Orgelsommers hier in Lübbecke. Heute ist das Konzert in Gehlenbeck. Dort in der Nikolauskirche, wie immer um 18 Uhr. Sie werden aus dem Programm auch gesehen haben, wie heute das Konzert gestaltet ist. Ein Trio ist zu uns gekommen aus Dresden, wenn ich mich richtig erinnere, zu uns hierher nach Lübbecke. Und ein Orgelkonzert wird dort gestaltet, schwungvoll, fantasievoll, vielfältig. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Ich bin sicher, der Weg nach Gehlenbeck lohnt sich heute Abend um 18 Uhr. Und ich weise auch an dieser Stelle noch einmal hin auf die Gemeindefahrt, die geplant ist und vorgesehen für Samstag, den 21. August. Nähere Informationen gibt es da dann auch bei Pfarrer Eberhard Helling. Aber Sie erinnern sich, zwei Kirchen werden an diesem Tag besucht, in Herford und in Büren. Zwei Kirchen, die in jüngster Zeit neu gestaltet worden sind, eben von genau dem Architektenbüro, das sich ja auch hier der Umgestaltung dieser Kirche angenommen hat. Und es könnte sehr interessant sein, einmal zu sehen, welche Ideen, welche Vorstellungen und welche Möglichkeiten es da so gibt und gab. Also, wenn Sie mögen, Einladung zur Gemeindefahrt am Samstag, 21. August. Wir gedenken der beiden Verstorbenen aus unserer Gemeinde. In der vergangenen Woche wurde kirchlich beerdigt Frau Annemarie Jäger, geborene Kirchhoff, aus der Dorchesterstraße 7b. Frau Jäger wurde 77 Jahre alt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Beerdigt wurde auch Frau Margot Winkelmann, geborene Kröger. Sie wohnte zuletzt im Matthäus-Seniorenzentrum, vorher in der Kaiserstraße 22. Frau Winkelmann, geborene Kröger, wurde 86 Jahre alt. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören zu Gott. Amen. Lasst uns beten und Fürbitte halten. Ewiger Gott, wandelt als Kinder des Lichts, Salz der Erde und Licht der Welt dürfen wir sein. Befähige du uns dazu. Sende dein Licht. Sende dein Licht in die verwüsteten Gebiete und Regionen der schlimmen Überschwemmungen in unserem Land und weltweit. Sende dein Licht zu den Menschen dort, die noch immer zagen und bangen. Sende dein Licht zu denen, die noch hoffen und zu denen, die noch gar nicht absehen können, wie es weitergehen soll. Sende dein Licht zu denen, die helfen, tatkräftig. Sende dein Licht zu denen, die ermutigen und trösten. Sende dein Licht zu den Traurigen und Trauernden. Sende dein Licht zu Annemarie Jäger, geborene Kirchhof. Sende dein Licht zu Margot Winkelmann, geborene Kröger. Lass du das Licht des Lebens neu erstrahlen, verlockend scheinen. Gewähre du nun in deiner Milde und Gnade Ruhe und Frieden. Sende du dein Licht aber auch zu den Trauerfamilien. Umfange sie mit Geborgenheit. Schenk du Hoffnung und Ausblick, Hilfe und Trost. Sende dein Licht zu deiner Kirche und all deinen Gemeinden, dass in ihnen der Glaube an dich fröhlich, mutig, entschlossen und stark, aber auch unbekümmert und lebensfroh gefeiert und bezeugt werden kann. Sende dein Licht zu all denen, die sich noch Fragen machen und auf der Suche sind. Sende dein Licht zu allen, die mit dem Leben hadern und die sich nicht wohlfühlen in ihrer Haut. Für alle die, die an Leib und Seele erkrankt sind. Sende du dein Licht und lass auch uns zum Licht werden für alle Welt. Zum Salz deiner Erde. Vater unser im Himmel, Lasst uns gehen unter dem Segen des Herrn und in seinem Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.